noch was aufzunehmen. Es ist ja die optimale Stunde, gell? 3 Uhr Nachmittag, da kann sowieso keiner aufpassen. Aber mein Gott, es ist es so. Nicht so tragisch. Es geht darum, Jesus ähnlicher zu werden und wie das funktionieren soll. Ein englischer Theologe, Selwyn Hughes, ist vor ein paar Jahren gestorben. Er hat geschrieben: Gott möchte, dass du und ich Jesus ähnlich werden. Gottes höchstes Ziel besteht nicht darin, uns zu Missionaren, Ärzten, Predigern oder Pfarrern zu machen. Wir sollten vielmehr seinem Sohn ähnlich werden. Alles andere muss diesem vorrangigen Ziel untergeordnet werden. Und weil dies das Hauptziel ist, müssen wir uns ernstlich damit befassen. Und wir möchten uns jetzt eine knappe halbe Stunde ernstlich damit befassen, was es bedeutet, Jesus ähnlich zu werden. Wenn du so einen Job hast wie ich, dann lernst du eine Sache relativ schnell. Eine Regel musst du einhalten, wenn du das tust, was ich tue. Du musst immer nett sein. Zu den Gästen, zu den Zuhörern, zu den Menschen, die zu dir kommen. Weil von einem Prediger erwartet man, dass er nett ist. Wenn er nicht nett ist, dann kommen keine Zuhörer mehr. Als Leiter vom Dauernhof erwarten die Gäste, dass ich nett bin, muss ich auch sein, weil sonst haben wir keine Gäste mehr. Als Buchautor muss ich auch nett sein, sonst kauft niemand meine Bücher. Das heißt, wenn ich weiterhin gut essen und warm wohnen will, muss ich nett sein. Menschen erwarten das. Je größer die Konferenz, desto netter bin ich. Weil sonst enttäusche ich Menschen, ich stoße sie vor den Kopf und das lernt man über die Jahre. Aber darin besteht eine große Gefahr: Du kannst leicht zu zwei verschiedenen Personen werden. Man ist nett, wenn das erwartet wird. Man bemüht sich, damit man gut ankommt. Das ist auch einträglich, das bringt ja was. Und da ist man freundlich, interessiert sich am anderen oder tut zumindest so. Und dann, wenn man aber alleine ist, ist man wieder normal oder zu Hause. Das heißt, es ist sehr leicht, die Verführung, eine öffentliche Seite zu haben, wo man sich gibt, was tun das, was andere Menschen erwarten, und eine private Seite, wenn niemand mich sieht. Und die Gefahr besteht, dass das, was man im Herzen wirklich ist, etwas anderes ist, als das, wie man sich gibt in der Öffentlichkeit. Die Bibel nennt so einen Lebensstil Heuchelei. Und wenn du das Neue Testament liest, nichts hat Jesus mehr auf die Palme gebracht, als wenn Menschen vorgegeben haben, etwas zu sein, was sie aber in Wirklichkeit im Herzen nicht waren. Und wenn Menschen religiösen Leuten begegnete, und das sind wir, du und ich, die äußerlich etwas vorgeben, was sie aber innerlich nicht sind, das hat Jesus am härtesten verurteilt. Und wisst ihr, wir Evangelikale, so nennen wir uns, wir sind am nähesten verwandt mit den Pharisäern. Niemand ist näher als wir, weil die Pharisäer haben die Bibel sehr ernst genommen. Das tun die meisten Evangelikalen auch. Und man ist leicht verführt, einen Lebensstil vorzugeben, der aber nicht dem Herz entspricht. Seht ihr, die Menschen damals waren ja genauso wie du und ich heute. Es fiel ihnen auch damals leichter, das äußerliche Benehmen zu kontrollieren, als das Herz. Im Sprüche Kapitel 4, Vers 23 lesen wir: Mehr als sonst alles behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Du musst mehr als sonst alles dein Herz behüten, nicht dein Benehmen. Und es ist interessant, Jesus hat einmal gesagt, da gab es einige Pharisäer, die haben sich aufgeregt, dass die Jünger sich nicht die Hände gewaschen haben. Dann hat Jesus gesagt, das, was in den Mund hineingeht, das macht euch nicht unrein, sondern das, was aus dem Mund herausgeht, das macht euch unrein, denn das kommt vom Herzen. Und dann sagt Jesus, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis und so weiter. Das heißt, nicht das Verhalten ist wesentlich, sondern das Herz. Und weißt du, hier ist die Gefahr. Wenn du lange genug lernst, dein Verhalten zu kontrollieren, aber dein Herz ist woanders, dann kommt der Tag, wo dein Herz dein Verhalten überholt und du kannst dein Herz nicht mehr verstecken. Darum Menschen, wenn sie älter werden und nie an ihrem Herz gearbeitet haben, sondern nur am christlichen Benehmen, die werden zunehmend weniger attraktiv, weil das Herz überholt dein Benehmen. Nun, ich möchte heute über vier Dinge reden, die unser Herz entstellen. Und das sind vier Bereiche, in denen wir alle mehr oder weniger anfällig sind. Und Jesus warnt uns vor diesen vier Dingen, denn sie entstellen, korruptieren unser Herz. Und die vier Dinge sind Schuld, Zorn, Gier und Neid. Seht ihr, wir reden sehr leicht über Jesus ähnlich werden. Ja genau, super. Aber wie sieht das aus? Und wir reden oft eine geistliche Sprache, lieben einander, den Nächsten, Gott, mich selber. Und dabei haben wir Gier. Wir sind gierig. Das entstellt unser Herz. Wir sind neidisch. Das ist, was unser Herz kaputt macht. Und über die Dinge redet das Neue Testament, auch das Alte, ganz klar. Vier Dinge, ich beginne mit Schuld. Ein Mensch, der mit Schuld beladen ist, der trägt Geheimnisse mit sich herum. Ein Mensch, der mit Schuld beladen ist, der sagt, ich schulde dir etwas. Ich habe in der Vergangenheit etwas getan und ich fühle mich schuldig dafür und das ist mein kleines Geheimnis. Aber ich sage es nicht, weil ich habe Angst davor, es zu bekennen, weil ich dann meinen Ruf verliere, weil ich dann nicht mehr der bin, der ich sein möchte vor anderen Menschen. Schuld sagt, ich schulde dir eine Erklärung, ich schulde dir eine Entschuldigung, ich schulde dir eine Wiedergutmachung, aber ich habe Angst, es zu bekennen. Schuldige Menschen tragen ein Geheimnis mit sich herum und sie tun alles, um dieses Geheimnis nicht nach außen dringen zu lassen. Das ist Schuld. Was ist Zorn? Zorn sagt, du schuldest mir etwas. Zorn hat übrigens einen ganz einfachen Ursprung. Zorn sagt, ich bekomme nicht, was ich will. Wenn du nicht kriegst, was du willst, bist du zornig. Das ist immer so. Du hast mir etwas genommen und du schuldest mir etwas. Zornige Menschen sind verletzte Menschen. Irgendwo wurden sie verletzt. Zum Beispiel, mein Vater hat unsere Familie verlassen, als ich 12 Jahre alt war, wegen einer anderen Frau. Mein Vater hat mir meine Familie geraubt. ein Weihnachtsfest geraubt, die Sicherheit geraubt. Darum habe ich ein Recht, zornig zu sein auf meinen Vater. Er schuldet mir meine Kindheit. Und darum bist du ein zorniger Mensch. Oder diese Frau hat mich benutzt oder ausgenutzt. Ich habe Jahre für diese Frau verschwendet und jetzt ist sie weggegangen. Sie schuldet mir diese Jahre. Mein Freund hat mich im Stich gelassen, mein Vertrauen missbraucht. Er schuldet mir diesen Missbrauch. Zornige Menschen sagen, jemand hat mir etwas genommen, dieser jemand schuldet mir etwas. Es geht um eine Schuld, die zurückbezahlt werden muss. Gier, das dritte. Gier sagt, ein gieriger Mensch sagt, ich schulde mir alles. Ich habe das und das und das verdient, es steht mir zu. Es ist der am besten getarnte Feind des Herzens. Denn kein Mensch gibt zu, dass er gierig ist. Einer kam erst zu mir, unter Tränen hat er gesagt, heute weiß ich, was mein Problem ist. Ich bin voll von Gier. Hast du schon mal zu jemandem gesagt, du bist gierig? Sagt man nicht gerne, gell? Wir sagen lieber, ich bin vorsichtig, wie ich mit meinem Geld umgehe. Das klingt etwas netter. Das ist Gier. Ich lasse mich nicht ausnützen. Sehr oft ist das Gier. Dann bist du ein gieriger Mensch. Gierige Menschen sagen dir nicht, wie viel sie haben, denn sie haben Angst, weniger zu haben als du. Ein gieriger Mensch glaubt, sich selber alles zu schulden, sich selber alles geben zu müssen. Und dann das vierte ist Neid oder Eifersucht. Ein neidiger Mensch, ein eifersüchtiger Mensch sagt, Gott schuldet mir etwas. Gott schuldet mir einen Körper, ein Aussehen, wie sie hat, aber nicht sowas. Gott schuldet mir einen Ehepartner, so wie er hat, aber doch nicht meinen. Gott schuldet mir die Gaben, die die hat, aber nicht die ich nicht habe. Warum schenkt Gott dem so viel Gelingen und mir so wenig? Gott behandelt mich schlechter als den anderen und deshalb schuldet Gott mir etwas. Das ist Neid und Eifersucht. Ein klares Zeichen, wenn du dich fragst, bin ich neidig? Ein klares Zeichen ist, wenn du dich heimlich darüber freust, wenn jemand, der erfolgreicher ist als du, versagt. Wenn du dich darüber freust, dann hast du ein Problem mit Neid. Dann bist du ein neidischer Mensch. Schadenfreude ist Neid. Diese vier Dinge bestimmen unser Herz. Und früher oder später, wenn wir nicht lernen, unser Herz zu kontrollieren, überholt unser Herz unser Benehmen. Und wir können es nicht mehr kontrollieren. Es bleibt nichts im Geheimen, sagt Jesus. Es wird von den Dächern gerufen. Jeder wird es sehen. Und hier kommt die gute Botschaft. Die gute Botschaft ist, wir wollen ja Jesus ähnlicher werden. Wir müssen uns nicht von diesen vier Herzensfeinden bestimmen lassen. Alle vier Dinge, Schuld, Zorn, Gier und Neid, sind relativ einfach loszuwerden. Zwar nicht leicht, aber einfach. Und die Bibel gibt uns ganz klare Anweisungen, wie wir mit diesen bösen Feinden umgehen sollten, die uns daran hindern, so zu werden wie Jesus. Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus gierig war? Nein, da war kein Stück Gier. Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus neidisch war? Nein. Möchtest du Jesus ähnlich werden? Okay, hier ist die Lösung. Was ist die Lösung, wenn ich mit Schuld beladen bin? Wenn ich ein Geheimnis habe und ich habe Angst, das zu bekennen, ich tue alles, es zu verstecken. Übrigens, wenn wir Schuld haben, die wir verstecken und verbergen, das ist eine schwere Last, die wir rumtragen. David hat mal versucht zu verheimlichen, dass er Ehe gebrochen hat. Und da schreibt er im Psalm 32, da schreibt er, ist Psalm 32, als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir, verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten, bis ich bekannt habe meine Schuld. Was ist die Lösung, wenn ich mit Schuld beladen bin, wenn ich etwas mit mir rumtrage? Ich muss es bekennen. Jakobus 5, Vers 16, bekennt einander die Sünden, damit ihr geheilt werdet. Wenn du ein Geheimnis hast, ich möchte dich ermutigen, beichte es vor Gott und vor den Menschen, den es betrifft. Ja, natürlich, dein Ruf wird angekratzt, aber weißt du was, dein Herz wird gesund werden. Wenn du es nicht beichtest, wird sich Schuld anhäufen in deinem Leben und du wirst immer mehr zum Krüppel. Und wenn du Angst hast, ja, aber wenn ich das zugebe, was wird der über mich denken? Ich habe eine Neuigkeit, er wird es früher oder später sowieso rausfinden. Bekenne es und dein Herz wird gesund. Das ist, was die Bibel uns lehrt. Was ist die Lösung für Zorn? Ganz einfach. Vergebung. Wenn du zornig bist, Epheser Kapitel 4 spricht Paulus über Zorn und Vergebung. Er sagt, Epheser 4, 32, vergebet einander. Jetzt wirst du sagen, ja, aber wie, wenn du wüsstest, was der mir angetan hat. Und dann sagt Paulus, vergebet einander, wisst ihr wie? So wie Christus euch vergeben hat. So sollen wir vergeben. Was ist übrigens Vergebung? Vergebung sagt, diese Person schuldet mir etwas. Diese Person hat mich verletzt. Sie schuldet mir etwas, aber hier und jetzt beschließe ich, dass diese Schuld vergeben ist und darum schuldet mir diese Person nichts mehr. Die Schuld ist vergeben. Vergebung ist, ich benenne, was du mir schuldest und ich streiche die Schuld. Vergebung sagt, Vater, du schuldest mir nicht länger die Kindheit, die du mir geraubt hast. Die Schuld ist vergeben. Keine Schuld mehr. Vergebung sagt, Freund, du schuldest mir nicht länger den Missbrauch des Vertrauens. Es ist gestrichen. Vergebung sagt, Chef, du schuldest mir nicht mehr die Anerkennung, die ich eigentlich verdient hätte. Es ist vergeben. Erkenne, was dir genommen wurde. Streiche die Schuld und vergib. Das ist Vergebung. Und wisst ihr, wenn es wieder hochkommt, einen Tag später, vergib wieder. Und wenn es wieder hochkommt, vergib wieder. Wenn es wieder hochkommt, vergib wieder und dann wieder. Einmal hat Petrus den Jesus gefragt, wie oft soll ich vergeben? Siebenmal? Ihr sagt siebenmal, 70 Mal, jeden Tag. Es ist eine Lebenshaltung. Willst du, dass dein Herz gesund wird, dann musst du vergeben. Sonst wird dein Herz krank. Und früher oder später kannst du es nicht mehr verbergen. Was ist die Lösung für Gier? Das ist extrem einfach. Wenn du ein gieriger Mensch bist, die Bibel sagt, geben ist seliger als nehmen. Glauben wir das eigentlich? Selig heißt Glück. Geben macht dich glücklicher als nehmen. Wenn du gierig bist, gibt es eine einfache Lösung. Gib Geld so oft und so viel du kannst. An Menschen, die weniger haben, an Werke, die für dich ein Segen waren. Gib so oft und so viel du kannst. Sei nicht nur großzügig, sei mehr als großzügig, es soll wehtun. Weißt du, warum ich das sage? weil einzig und allein Großzügigkeit bricht die Macht von Gier und sonst gar nichts. Julia hat gerade gesagt, was war an ihrer Mutter so einzigartig? Sie war großzügig. Wisst ihr, was schöne Menschen sind? Schöne Menschen sind großzügige Menschen. Wisst ihr, was hässliche Menschen sind? Gierige Menschen. Frage: Wollen wir hässlich oder schön sein? Lerne zu geben weit über dein Pensum hinaus. Und du wirst die Macht der Gier brechen. Wenn du zum Beispiel die Bibel studierst und herausfinden willst, wie viel muss ich genau geben? 10%. Ja, aber da gibt es einen Vers, die Leviten haben ein bisschen mehr, es ist 13,5%. Der andere sagt, na, die Ärmel brauchen nur 5%. Wenn du so rumrechnest, weiß ich etwas über dich, du bist gierig. Großzügigkeit ist viel mehr. Gott ist nicht beeindruckt, wie wir mathematisch herausfinden, wie viel wir geben sollten. Ich habe auch über mich nachgedacht, als ich das vorbereitet habe. Ich glaube, ich habe ein Problem mit Gier, oft Zeit zu geben. Ich muss daran arbeiten. Ich muss geben. Letztlich, was ist die Lösung für Neid und Eifersucht? Die Antwort ist wieder einfach. Im 1. Petrus 2,1 sagt Petrus, legt nun ab alle Heuchelei, Neid, üble Nachrede. Petrus sagt einfach, leg's ab. Ja, wie Petrus, wie soll ich es ablesen? Ablegen. Ganz einfach. Feiere den Erfolg des anderen. Hebräer 3, Vers 13 lesen wir, ermutigt einander, solange es heute heißt, damit ihr nicht verhärtet werdet, damit eure Herzen nicht verhärtet werden. Sag dem anderen, dass es gut gemacht hat, sprich es aus. Weißt, nur zu denken, das war gut, das hilft dem nicht, denn er weiß nicht, was du denkst. Du musst es über die Lippen bringen, super gemacht, gerade dann, wenn du ihn beneidest. Dann musst du das sagen. Mach Komplimente. Und wisst ihr was, wir Deutschen und Österreicher, wir sind armselig. Da habe ich viel von Amerikanern gelernt. Die wissen, wie man sich ermutigt, das können wir kaum, wir müssen das lernen. Wir denken es, nichts gesagt ist genug gelobt, gell? Das ist unbiblisch, das ist falsch, das ist die alte Frankfurter Schule, das ist eine Katastrophe. Wir glauben immer, ja, wenn ich sage, der wird gut das gemacht hat, dann wird er stolz. Nein, dann wird er besser. Dann weiß er, worin er gut ist. Und das müssen, und jetzt ist es so, dann sagen einige, ja, aber ich beneide doch die, die ist so schön und ich bin gar nicht so schön wie die, jetzt soll ich dir auch noch ein Kompliment machen. Das ist doch Heuchelei. Nein. Das ist eine Trainingseinheit. Wisst ihr? Ich mache relativ gerne Sport, aber ich fühle mich nicht immer danach, auf den Berg raufzulaufen. Es gibt Tage, da regnet es und ich fühle mich schlapp und alles Mögliche. Was ich will, ist Fernseher anschalten, ein paar Chips und ein Bier, das wäre ideal. Aber dann überwinde ich meinen, wir sagen, inneren Schweinehund. Und dann gehe ich trotzdem und laufe auf den Berg hinaus. Und wisst ihr, was dann geschehen ist? Meine Muskeln habe ich trainiert. Es geht nicht darum, ob ich mich danach gefühlt habe oder nicht. Mein Muskel wurde trainiert, weil ich es getan habe. Wenn du lernst, Komplimente zu machen, auch wenn du dich nicht danach fühlst, dann trainierst du dein Herz. 1. Timotheus 4,7 sagt Paulus, übet euch in der Gottesfurcht. Es ist eine Übung, es ist ein Training. Es geht nicht von alleine. Das heißt, es muss nicht von Herzen kommen. Du musst nur das tun, was richtig ist. Und wisst ihr, wie das aussieht? Wenn du eine Frau siehst, die schöner ist als du, und du beneidest sie, dann geh zu ihr hin und sag, super Kleid, das steht dir gut. Denk's nicht, sprich es aus. Wenn du der Chef einer Firma bist und die Firma gegenüber ist erfolgreicher als du, dann ruf den Chef da drüben an und sag Gratulation zu eurem super Erfolg. Ihr macht eine gute Arbeit. Wenn du eine kleine Kirchengemeinde hast mit 50 Leuten und drei Straßen weiter, da boomt eine Gemeinde, da kommen 300 Leute hin, dann ruft den Pfarrer an und sagt Gratulation. Freut mich für euch, dass ihr so gute Arbeit macht. Das ist biblisch. Und wenn du das nicht tust, wird sich Gier und Neid in deinem Herz festfressen. Wir müssen es lernen. Es ist ein Training. Wir wollen Jesus ähnlich werden, oder? So funktioniert es. Seht ihr, diese Dinge sind ja für die meisten von uns nichts Neues. Das ist ähnlich, wie wenn ich sage, wenn du abnehmen willst, iss weniger und geh joggen. Ja, wow, gratuliere, das ist was Neues. Na, das weiß jeder. Aber es zu wissen, nützt überhaupt nichts. Wir müssen es tun. Bekennen, wo wir Schuld haben. Schuld streichen, wo wir zornig sind. Geben, wo ich gierig bin. Ermutigen, wo ich neidisch bin. Ein Missverständnis, was es da oft gibt, ist, dass Christen beten und sagen, ja, lieber Gott, bitte gib mir ein großzügiges Herz. Ich will ein großzügiger Mensch sein. Dann sagt Gott, okay, gib 1000 Euro da drüben, die brauchen es. Na, na Gott, zuerst musst du mein Herz großzügig machen und dann werde ich es geben. Nein. Gott sagt, gib und du wirst ein großzügiger Mensch werden. Und weißt du, was du feststellen wirst? Wenn du lernst zu geben, und das tut am Anfang weh, weil die Gier will es nicht hergeben. 2 Jahre später schaust du in den Spiegel und weißt du, was du siehst? Einen großzügigen Menschen. Weil du dich geübt hast in der Gottesfurcht. Du hast dein Herz trainiert. Und eine Gefahr ist auch noch, dass ein paar hier herinnen sitzen, die sagen, ich kenne jemanden, der sollte diese Predigt hören. Ich kaufe die CD und dem gebe ich's. Dann hast du das Ganze missverstanden. Es geht nämlich um dein Herz. Und ich habe eine Frage, ganz persönlich. Schleppst du ein Geheimnis mit dir rum? Dann möchte ich dich ermutigen, bekenne es. Sonst wird dein Herz, dein Benehmen eines Tages überholen. Bist du zornig oder wir sagen enttäuscht, klingt ein bisschen besser, auf jemanden. Weißt du, wie du erkennst, ob du zornig bist? Wenn du im Kopf diese geheimen Diskussionen hast mit dem Trottel, der dir etwas schuldet. Und in den geheimen Diskussionen gewinnst du immer und alle applaudieren, weil du so gute Argumente hast. Wenn das der Fall ist, dann hast du Zorn. Dann musst du vergeben. Bist du gierig? Vielleicht sagst du, mir geht's ähnlich, ich bin in einer armen Familie aufgewachsen. Wir mussten immer ganz vorsichtig sein mit Geld. Ja, das stimmt. Trotzdem ist es eine Herzenssache. Oder beneidest du jemanden, der schöner, besser, erfolgreicher ist als du? Wisst ihr, weil man das kennt, wenn man zum Beispiel sagt, darüber sagt, ist es nicht eine extrem attraktive Frau? Und dann sagt jemand, ja, aber weißt du was, sie ist naiv. Dann hast du Neid im Herzen. Weil du weißt, du wirst nie so schön sein wie sie. Darum musst du sie auf einem anderen Gebiet, auf deine Ebene runterziehen. Ich bin wenigstens intelligenter als sie. Und dann gibt sie blonden Witze und so, gell? Seht ihr, wir alle kämpfen mit Unvergebenheit, mit Geiz, mit Zorn. Wir wissen, es ist falsch. Wir predigen, es ist falsch. Die Frage ist nur, was tust du dagegen? Ich habe auch schon erlebt, dass ein Christ gesagt hat, ja, ich habe Neid in meinem Herzen. Das habe ich schon erlebt. Aber wisst ihr was? Er glaubt, nur weil er es bekannt hat, ist er jetzt gerechtfertigt, weiter neidisch zu sein. Nein, wenn du neidisch bist, dann gib. Oder jemand sagt, Ich bin zornig. Ich bin halt ein zorniger Mensch und er glaubt, das berechtigt ihn, weiter zornig zu sein. Nein, was tust du dagegen? Du musst vergeben. Und letztlich noch, die unterschwellige Motivation für all diese Dinge ist immer Angst. Ich habe Angst, die Wahrheit zu bekennen, weil ich meinen Ruf verliere. Ich habe Angst zu vergeben, weil ich nicht nochmal verletzt werden will. Ich habe Angst, großzügig zu geben, weil ich könnte ja zu kurz kommen. Ich habe Angst, den Erfolg anderer zu feiern, weil dann stehe ich nicht im Mittelpunkt. Es ist immer Angst, was uns da motiviert. Und die Bibel sagt klipp und klar, mit diesem Vers möchte ich schließen, 1. Johannes 4,18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Ganz entscheidend, wir sollten nicht aus Angst motiviert leben, sondern aus Liebe motiviert. Und dann erfüllen wir das Gesetz Gottes und nur dann werden wir Jesus tatsächlich ähnlicher. Amen.